Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Hallo und guten Abend Ihnen allen. Wir beginnen diese Sendung im weltgrößten Exportland für Kohle. Das liegt am anderen Ende dieser Erde, aber was dort geschieht, betrifft auch uns. Es ist eben ein Planet und wir haben nur ihn. Die Menschen Down Under in Australien haben den Machtwechsel gewählt. Premierminister Scott Morrison, umstritten wegen seines harten Corona-Kurses, wegen seines harten Kurses gegen Flüchtlinge. Er nannte sich Bulldozer, umstritten auch als Unterstützer der Kohlelobby. Er verliert sein Amt. Wahlsieger ist dieser Mann, Anthony Albanese, Spitzname Albo. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt eine sozialdemokratische Regierung. Der Neue beschreibt sich als Klimaanwalt. Aber, und damit sind wir bei der Entwicklung, die eben nicht nur Australien aufwühlt, er erbt ein Land, in dem ausgerechnet die Kohle gefragt ist wie nie. Ein Klimakiller, der gerade jetzt das ganz große Geld bringt. Aus Australien, Norman Odenthal.
Hunter Valley, New South Wales, australische Bilderbuchlandschaft. Da vorne treiben Margot und Michael White ihre Rinder zusammen. Die Farm ist ihr Leben, aber alles steht auf der Kippe. Nur einen Steinwurf von ihren Wiesen entfernt, wird die Welt bald eine andere sein. Die Bagger arbeiten schon daran. Aus diesem Gebiet hier werden sie 50 Millionen Tonnen Kohle herausholen zwischen 2023 und 2029. Rechtlich gesehen haben wir keine Chance, die Genehmigung ist erteilt. In Australien sagt man, wir sind erschossene Enten. Das ist die Zukunft, der Planet Kohle. Die Region ist eine Kraterlandschaft schon jetzt und weitere Gruben werden erschlossen. Von Ausstieg ist hier nicht die Rede, nur von Wachstum. Denn Australiens schwarzer Schatz wird gebraucht von China bis Indien und findet gerade immer neue Abnehmer, was der Industrie volle Kassen beschert und eine Portion Genugtuung.
Ich würde meinen, dass viele Staaten mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in Europa, der Ukraine, die Ausrichtung ihrer Energiepolitik überprüfen müssen. Und das dürfte dann ganz sicher auch den weiteren Einsatz von Kohleenergie einschließen.
Wer Energie aus Russland nicht will, braucht andere Lieferanten. Australiens Kohleindustrie ist ein Krisengewinner. Die Beschäftigten auch. Im Schnitt verdienen Arbeiter 80.000 bis 90.000 Euro im Jahr. Und die Jobs scheinen wieder sicher. In der Dorfkneipe herrscht Zuversicht. Die Kohle ist nicht am Ende. Durch die Ukraine-Krise ist die Nachfrage riesig. Das wird ja morgen nicht vorbei sein. Unsere Kohle wird einfach gebraucht und wir haben hier die beste Qualität. Es hängt ja auch viel dran. So viele Jobs in den Minen, bei Zulieferern, die ganze Kette. Wenn du die Kohle aufgeben würdest, was dann? 2050 will Australien klimaneutral sein, später als andere, aber immerhin. Die Kohle ist die größte Hürde, lange schon steht sie am Pranger. Schuldig gesprochen für den Klimawandel, dessen Folgen Australien so heftig spürt. Überschwemmungen, Buschbrände, Dürre. Doch der Ausstieg scheint wieder ferner denn je. Die großen Parteien scheuen sich vor konkreten Zusagen und Farmer Michael ist frustriert. Man kann eben nicht einfach sagen, solange uns jemand die Kohle abkauft, machen wir immer weiter. Damit wird Australien seiner globalen Verantwortung nicht gerecht. Und ich werde so meiner Verantwortung auch nicht gerecht, als Großvater von 6 Enkeln. Grün oder grau, wie sieht das Hunter Valley von morgen aus? Die Kohle bringt Wohlstand und vernichtet Idylle. Es scheint schwer, das eine zu wollen und das andere zu bewahren.
3 Tornados in Nordrhein-Westfalen. Einer trifft die Innenstadt von Paderborn. Es waren nur Minuten, aber es sind Bilder, die man so nicht kannte bei uns und nicht kennen will. Es gab Unwetterschäden an vielen Orten in Deutschland, nirgendwo so stark wie im Osten von Nordrhein-Westfalen. Der Tag danach, das große Aufräumen und für viele wird jetzt erst klar, was da passiert ist. Thaddäus Parade mit mir.
Das Geräusch von Kettensägen, es ist an diesem Samstag überall zu hören in Paderborn. Aufräumarbeiten am Tag danach. Das Chaos lichten, die Schäden begutachten. Das, was sich hier innerhalb weniger Minuten ereignete, macht die Menschen immer noch fassungslos.
Es ist eine Gewalt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Die Bäume hinten an der Straße, die großen, die sind, ich habe aus dem Fenster geguckt, die sind abgebrochen wie Streichhölzer.
Allein 3 Tornados wüteten gestern in Ostwestfalen, meldet der Deutsche Wetterdienst. Die zerstörerische Kraft überrascht viele. Auf dem Parkplatz einer Corona-Teststation in Paderborn bangen die Insassen im Auto um ihr Leben. Kräfte, die die Spitze dieses Kirchturms wegreißen. Mächte, die Bäume wie Streichhölzer umknicken. Wetterphänomene dieser extremen Ausprägung könnten nach Meinung von Meteorologen auch durch den Klimawandel begünstigt werden.
Wir müssen sagen, dass im Zuge des Klimawandels es sowieso viel extremere Unwetter gibt. Und in solchen extremeren Unwettern ist prinzipiell auch mehr Potenzial für heftige Tornados. Trotzdem gibt es nicht bei jedem Unwetter Tornadogefahr. Zum Beispiel bei den Gewittern, die wir am Montag erwarten, ist die Tornadogefahr sehr gering.
43 Verletzte und Sachschaden in Millionenhöhe. Es wird Wochen, Monate dauern, bis alle Schäden beseitigt sind. Was bleibt, ist Unsicherheit. Denn eine solche Katastrophe hat man hier in Paderborn noch nie erlebt.
Das Wochenende soll wettertechnisch ruhig bleiben. Ab Montag sind dann neue Gewitter vorhergesagt. Nach der Wahl ist vor der Wahl, alter Politspruch und wie alle alten Politsprüche natürlich wahr. Die letzten beiden Landtagswahlen waren enttäuschend für die SPD. Bei der nächsten steht jetzt zudem ein eigener Ministerpräsident auf dem Spiel. Gut, es ist noch ein paar Monate hin, bis Niedersachsen wählt, aber der ehemalige hannoversche Ehrenbürger Gerhard Schröder macht der Partei gerade in seiner Heimat noch andere Sorgen. Heute war der Bundeskanzler in Niedersachsen bei den wahlkämpfenden Genossen. Peter Kunz mit mehr dazu.
Sturmwochenende in Deutschland und ein sturmfester Olaf Scholz unterwegs. Sturmfest, so nennen sich die Niedersachsen. Olaf Scholz ist einer. Von Geburt, getauft dann schon in Hamburg. Rückenwind aus Berlin will er Stefan Weil mitbringen, der als nächster für die SPD in einen Landtagswahlkampf zieht. Von vorn blasen dem Kanzler 2 verlorene Wahlen und bröckelnde Umfragewerte für die Sozialdemokraten ins Gesicht.
Wir haben dieses Jahr 3 Wahlen gehabt. In einem Fall ist es uns gelungen, von Platz 2 auf Platz 1 zu kommen und einen Regierungswechsel zu bewirken. Bei den anderen beiden Wahlen hat der Schwung dafür nicht gereicht. Aber das ist für uns nur die Grundlage, das zu tun, was jetzt notwendig ist.
Notwendig ist, Ballast abzuwerfen. Der Putin-Angestellte und Niedersachse Gerhard Schröder darf diesen beiden Sturmfesten nicht mehr in die Quere kommen.
Ich, Stefan Weil übrigens auch, wir beide haben schon lange gesagt, Gerhard Schröder soll diese Posten aufgeben. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass es jetzt bei einem passiert und die anderen müssen auch noch folgen. Gerhard Schröder steht gegenwärtig ausschließlich für sich.
Für die niedersächsische SPD war der Genosse Olaf früher kein Kandidat der Herzen. Aber dem Kanzler Scholz hat man sich jetzt wohl angenähert.
Ich glaube, es ist nicht immer ganz glücklich, wie er kommuniziert. Da bin ich ganz dabei. Aber das, was er macht, da stehe ich voll dahinter.
Manche Leute mögen als Politiker vielleicht eher den Jahrmarktredner, sage ich mal. Und andere Leute bevorzugen eher so ein bisschen die besondere Darstellung, die besondere Politik. Und dafür steht sicherlich Olaf Scholz.
Und ich bin absolut überzeugt davon, dass Ruhe, Umsicht, die Zeit auch zum Nachdenken und zum Abwägen genau das ist, was in diesen Zeiten die große Mehrheit der Menschen in Deutschland haben will. Olaf, du stehst nicht allein.
Unbeirrt bei sich bleiben, Prinzip Scholz. Den Niedersachsen erklärte der oft erklärungsfaul gescholtene Bundeskanzler heute, was er unter Sturmfest versteht, wenn ein Sturm auf den nächsten folgt. Pandemie, Ukraine, sozialer Sprengstoff durch Inflation.
Wir haben am Freitag im Bundestag und im Bundesrat die Gesetzgebung zu Ende gekriegt für eine 30 Milliarden schwere Entlastung. Und die hilft mit Einmalzahlung für diejenigen, die wenig Geld haben.
Zufriedenheit der Basis mit der Führung, das war in der SPD lange rar. Aber die Partei ist auch von der Zeitenwende erfasst. Sie ist ein Kanzlerwahlverein geworden. Scholz und Weil auf einem Plakat wird es für die Niedersachsenwahl am 9. Oktober trotzdem nicht geben. Da bleibt die Arbeitsteilung Bund und Land.
Also, komm gut rein. Hab sowas wie Feierabend.
Ja, der eine hat sowas wie Feierabend. Die Linkspartei ist ebenfalls mit Wahlnachlese beschäftigt, nur dass es dort mittlerweile ganz grundsätzlich an die Substanz geht, Hanna.
Ja, mitten in der Krise hat die Bundesvorsitzende der Linken, Janine Wissler, angekündigt, erneut als Parteichefin zu kandidieren. Ende Juni soll auf dem Bundesparteitag der Linken der komplette Vorstand vorzeitig neu gewählt werden. Wissler sagte, sie wolle mit ihrer Kandidatur einen Beitrag zur Erneuerung der Linken leisten. Die Partei steht nach den Wahlniederlagen bei den vergangenen drei Landtagswahlen und Sexismusvorwürfen massiv unter Druck. Im Konflikt um den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens hat der türkische Präsident Erdogan nun mit den Regierungen beider Länder telefoniert. Laut Ankara forderte Erdogan Schweden dazu auf, die Unterstützung terroristischer Gruppen wie der PKK aufzugeben und außerdem das Waffenembargo gegen die Türkei zu beenden. Die schwedische Ministerpräsidentin sagte nach dem Telefonat, sie stehe hinter dem Kampf gegen Terrorismus. Finnlands Präsident twitterte von einem offenen Gespräch. Am Mittwoch hatten beide Länder ihre NATO-Beitrittsanträge eingereicht. Die Türkei stemmt sich bisher gegen eine Aufnahme. Die für heute in Iran geplante Hinrichtung des schwedisch-iranischen Wissenschaftlers Ahmad Reza Jalali ist offenbar nicht vollstreckt worden. Wie das Heute-Journal von Jalalis Ehefrau Vida Mehrania erfuhr, wolle das iranische Justizministerium eine Aufschiebung prüfen. Zudem appellierte sie an die EU zu handeln und ihren Mann noch zu retten. 2017 war Jalali wegen Spionagevorwürfen von Iran zum Tode verurteilt worden. Das UN-Menschenrechtskommissariat bezeichnete die drohende Hinrichtung als willkürlichen Akt. In Deutschland sind zwei weitere Fälle von Affenpocken entdeckt worden, und zwar in Berlin. Der Zustand der Erkrankten ist laut Senatsverwaltung stabil. Erst gestern war eine erste Infektion in München bekannt geworden. Der Patient dort leidet an der milderen westafrikanischen Variante des Virus. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit weiteren Fällen in Deutschland, aber nicht mit einer Welle von Infektionen. Zu den Lottozahlen. Die lauten 1, 3, 4, 19, 30, 44, Superzahl 4. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Die Wetteraussichten. Im Nordosten sowie im Südwesten gibt es morgen vereinzelt kurze Schauer, sonst eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Höchstwerte zwischen 16 Grad auf Rügen und 26 Grad am Oberrhein. Am Montag bei 20 bis 27 Grad im Nordosten freundlich, im Westen und Süden kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dienstag und Mittwoch wechselhaft und kühler.
Ja, und dann gibt es heute zwei Fußballmannschaften, die die Chance haben, an diesem Abend den größten Triumph ihrer jeweiligen Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Also nicht alle beide natürlich, sondern eben nur eine. Das DFB-Pokalfinale, der SC Freiburg gegen RB Leipzig. Die einen gelten als die Bodenständigen aus dem sonnigen Südwesten Deutschlands. Die anderen sind für manche immer noch eher Sportunternehmen als Fußballverein. 1:1 nach 90 Minuten, dann Verlängerung, dann Elfmeterschießen und jetzt Volker Grube.
Vollbesetztes Olympiastadion in Berlin und die herzlichen Glückwünsche des ehemaligen Bundestrainers Löw für Freiburgs Christian Streich. Und dessen Mannschaft wirkt von Beginn an sehr entschlossen. 19. Minute, Günther sieht Scholloi. Eggestein steht frei und hat Torriecher und Treffsicherheit. 1:0. Ein perfekter Schuss aus 18 Metern bringt Freiburgs Führung. Scholleus Handspiel hier wird nicht als absichtlich gewertet. Treffer zählt. Leipzig bäumt sich auf, erhöht die Offensive unter Druck, macht Freiburg Fehler. Höflers Rückpass unglücklich, bringt Nkunku ins Spiel. Doch Schlotterbeck verhindert Leipzigs Ausgleich. Tedescos Mannschaft nach der Pause mit dem unbedingten Willen, aber konteranfällig. Höhler läuft Halstenberg weg und der weiß sich nicht anders zu helfen als mit einer Notbremse. Rote Karte, völlig unzweifelhaft. Freiburg versucht, den knappen Vorsprung anschließend zu verwalten. Leipzig aber gibt nicht auf. Mit dem Mut der Verzweiflung rennen die 10 verbliebenen Sachsen an und nach fast einer vergebenen Möglichkeit ist es Nkunku in der 76. Minute, der den Ausgleich schafft. Mit dem richtigen Instinkt und dem perfekten Feingefühl. Auch nach 120 Minuten keine Entscheidung. Das Elfmeterschießen. Nach Freiburgs Kapitän Christian Günther verschießt auch Ermedin Demirovic. Und damit ist Leipzig nach zwei verlorenen Pokalspielen erstmals DFB-Pokalsieger.
Und damit gibt es eine sehr, sehr, sehr lange Nacht in Sachsen.
Und die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0.45 Uhr heute Express mit Ralf Schipanski.
Morgen sind wir wieder für Sie da und zwar sehr gerne, also auch am Sonntag. Für heute Ihnen allen einen sehr angenehmen Abend.
Tschüss.